Hallo, liebe Känguru-LeserInnen und ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zum Känguru, der Podcast zum Familienmagazin. Heute habe ich einen wunderbaren Gast, und zwar Sven von Loger, Meister der Mikroabenteuer. Herzlich willkommen, lieber Sven.
Ja, danke schön. Ein wunderbarer Titel. Das freut mich sehr.
Zu Sven kann ich euch sagen, er hat Geologie studiert und arbeitet als Exkursionsführer, Reiseleiter, Autor und Fotograf im Rheinland. Sven schreibt immer wieder auch Artikel für uns, und zwar mit kleinen Mikroabenteuertipps. Sven, wofür wir übrigens immer sehr dankbar sind, weil die so spannend sind und außergewöhnlich. Vielleicht steigen wir direkt mal mit der Frage ein, was ist denn ein Mikroabenteuer?
Mikroabenteuer, da gibt es so einen Buchautor aus Hamburg, der hat das Wort praktisch erfunden. Oh, fällt mir gerade der Name nicht ein, Chris heißt er. Und Mikroabenteuer ist eigentlich nur ein kleines Abenteuer vor der Haustür. Normalerweise denkt man Abenteuer, das muss Schatzsuche auf fremden Inseln sein, Berge besteigen, mindestens im Himalaya oder Ausflüge in den brasilianischen Regenwald. Hat man nicht immer Zeit zu, ne? Hat man noch nicht immer die Gelegenheit zu. Und man will ja auch so zu Hause während der Schulzeit, ne? Oder an ganz normalen Tagen mal ein bisschen was Abenteuerliches erleben und dafür nicht um die ganze Welt fahren. Also, wo geht man hin? Vor seiner Haustür. Und da gibt's natürlich Möglichkeiten, wenn man ein bisschen nachdenkt und ein bisschen sucht, schon spannende Sachen zu erleben, die einfach in Köln, rund um Köln sind, irgendwo im Rheinland sind. Da macht man einfach mal einen halben Tag einen Ausflug und, ja, sieht was und beobachtet was und erlebt was, was nicht so alltäglich ist.
Genau, was nicht so alltäglich ist. Du machst dich auf die Suche nach Glühwürmchen oder auf die Spur der Erdkröten. Wie kommt das? Also wie kommt das, dass du dann woher kommen diese Ideen?
Naja, ich mache das ja schon seit vielen Jahren. Ne? Einerseits habe ich Geologie studiert, schreibe Exkursionsführer zu geologischen Touren in die Berge, in die Landschaft. Da kommt man natürlich in viele Bereiche, die ja nicht so am Wegesrand liegen. Alte Steinbrüche, versteckte Bergkuppen, Höhlen und alte Bergbaustollen irgendwo im Gelände, in die ich immer sehr gerne reingehe und reinkrieche. Und solche Beobachtungen führen dann auch dazu, dass ich auf irgendwelche Lebewesen stoße, ne, die relativ versteckt sind. Erdkröten zum Beispiel, Glühwürmchen, das ist ja nichts, was man jeden Tag sieht. Das gibt es nur bestimmte Stellen zu bestimmten Tageszeiten, bestimmte Jahreszeiten. Und die fallen mir dann auf und ja, dann beobachte ich die weiter. Jetzt habe ich gerade in letzter Zeit zum Beispiel im Siebengebirge brütende Uhus beobachtet. Hat man und Uhu-Küken gesehen. Das sieht man auch nicht immer. Muss man wissen, wo das ist, aber ist spannend.
War das jetzt eher ein Zufall oder bist du dann da ganz bewusst hin, weil du wusstest, ah ja, die könnten da sein? Oder, also, wie kann ich mir das vorstellen? Du setzt dir einen Rucksack auf und nimmst deine Kamera mit und ziehst dann los. Mhm. Mit dem Vorsatz, okay, heute will ich brütende Uhus finden, oder ist es eher, ich gehe jetzt mal durch den Wald und gucke, was passiert?
Also das mit den Uhus ist jetzt eine Sache, das ist im Siebengebirge nicht so ganz unbekannt. Also in diesem einen Steinbruch am Weilberg brüten die jedes Jahr und das weiß man einfach. Ne? Das habe ich auch nicht zufällig entdeckt, das hat mir ein Kumpel verraten, der da in der Gegend wohnt. Dann sieht man das, aber man muss natürlich das trotzdem im Auge behalten. Man muss schon wissen, wo die genau sind, weil man kann ja nicht ganz nah ran. Man kriecht ja nicht in das Nest hinein, sondern schaut von weit her mit dem Fernglas oder mit dem Teleobjektiv. Es gibt im Rheinland viele Uhus, die brüten und die muss man auch nicht unbedingt an die große Glocke hängen, aber die gehe ich dann auch beobachten, setze mich da ganz stille hin und ja, und dann fotografiere ich sie nach Möglichkeit auch.
Wie lange sitzt du denn dann da so?
Und das ist schwer zu sagen. Meistens recht lange für sowas. Das ist schon was, wo ich auch eine gewisse Muße brauche, vor allen Dingen, weil ich auch fotografiere. Ich werde heute Nachmittag, wenn das Wetter so bleibt, wie es jetzt gerade ist, das heißt, wenn wir blauen Himmel und ein bisschen Sonne haben, in einen Tagebau bei Frechen gehen und dort Bienenfresser fotografieren. Ne? Da muss ich mich aber schon ein paar Stunden dann hinsetzen ins Tarnzelt, also gut versteckt. Ne? Ich war neulich auch irgendwo Uferschwalben fotografieren, die da brüten. Das ist dann auch eine Tagesaktion. Da kann man jetzt nicht sagen, ich gehe mal gerade dahin. Kann man schon, aber wenn ich jetzt auch noch gute Fotos will, dann kann es schon ein paar Stunden dauern.
Und diese Fotos, die verarbeitest du dann in deinen Büchern, so wie zum Beispiel das gerade aktuell herausgekommene Lieblingsplätze rund um Köln und Bonn. Ich durfte da gerade mal einen Blick reinwerfen. Genau, hier gibst du nämlich ganz viele Tipps tatsächlich für Menschen, die Bock haben, sich einfach mal die Gegend anzugucken, richtig? Vielleicht kannst du mir selber was zu deinem Buch erzählen.
Ja, es sind natürlich Orte drin, diese Lieblingsplätze, die sollen auch etwas ausgefallener sein. Also kein normaler Stadtführer, weil den Kölner Dom, den finden wir auch so. Die Hohenzollernbrücke mit diesen ganzen Schlössern, die findet man auch so. Da sind Orte drin, die eigentlich etwas ausgefallen sind. Zum Beispiel ist da ein sehr seltsamer Tunnel bei Bonn drin, den eigentlich kaum jemand kennt, ne, weil der sehr, sehr versteckt mitten im Wald ist. Ist eine sehr abenteuerliche Geschichte, dahin zu gehen, weil jeder Punkt, das ist einfach nur ein Platz, der beschrieben ist. Aber bis man da ist, hat man doch immer eine gewisse Tour gemacht, ne, eine gewisse Wanderung oder sowas. Dann sind auch oft sehr, ja, schöne Stellen drin, ne. Was fällt mir da jetzt ein? Zum Beispiel am Rhein. Jeder kennt den Rhein. Aber die meisten Leute gehen immer nach Rodenkirchen und wollen da im Sand sitzen. Es gibt viel schönere Stellen, ne, die landschaftlich reizvoller sind, die auch nicht so überlaufen sind wie Rodenkirchen. Aber man muss es halt wissen. Und also Stellen, die suche ich immer. Oder auch für, ja, Beobachtungen von Tieren, das hat man schon gesagt, ne. Es gibt viele Stellen, wo man ganz außergewöhnlich Tiere beobachten kann. Nicht so wie im Wildpark, wo das Reh immer direkt vor mir steht. Das sehe ich dann sowieso. Oft ist es mit Abwarten, mit Anschleichen oder auch mit ein bisschen Ausdauer und natürlich immer mit Glück verbunden. Und es gibt auch Gebäude, da sind alte Burgen drinne beschrieben, die für Filmkulissen benutzt werden. Die findet man auch nicht so unbedingt, weil man die gar nicht so im Fokus hatten. Und die stehen im Allgemeinen auch nicht in dem normalen Stadtführer drin, ne? Sondern, ja, ich suche die immer. Und da habe ich mit einer Kollegin, mit einer Co-Autorin dieses Buch zusammen gemacht, ne? Abenteuer, Lieblingsplätze rund um Köln und Bonn. Und da ist eigentlich jeder Ort mit einem besonderen kleinen Abenteuer verbunden. Und ich habe natürlich auch alle Fotos für dieses Buch selbst gemacht, weil, naja, bin ja Fotograf.
Und diese ganzen Beobachtungen und Exkursionen oder beziehungsweise die Beobachtungen, die du dann machst, ich sehe die ja manchmal auch in deinem WhatsApp-Status. Ich habe ja Svens Telefonnummer und dann gucke ich mir die immer an. Das sind so tolle Fotos. Machst du die immer, um die dann quasi in ein Buch zu verarbeiten oder machst du die auch für dich?
Ich mache die auch für mich. Nur um sie in einem Buch zu verarbeiten, das würde sich vom Zeitaufwand überhaupt nicht lohnen, wenn ich das jetzt als Arbeit bezeichnen würde. Also ich sitze schon sehr gerne auch irgendwo beispielsweise am Ufer und beobachte Libellen und versuche die dann auch zu fotografieren, ne? Aber auch Libellen zu fotografieren. Und wenn es nur hier am Decksteiner Weiher in Köln-Sülz ist, da braucht man auch Stunden zu, um erstmal das Tierchen an der richtigen Stelle zu erwischen. Da musst du so lange genug sitzen bleiben, weil die sind ja ziemlich flott weg immer. Dann gibt's viele verschiedene Arten und das ist aber auch sehr, sehr entspannend, ne? Ich sitze dann halt ein paar Stunden da rum und genieße dabei ja auch die Sonne und das schöne Wetter und entspanne mich total. Und von all diesen Beobachtungen habe ich natürlich auch immer im Hinterkopf, dass ich das dann vielleicht mal irgendwo verwerten kann für irgendein Buch, für einen Zeitungsartikel oder eine Reportage, das kommt immer in Frage.
Und du bietest Exkursionen an, ne? An der ich auch jetzt tatsächlich mal teilnehmen wollte. Was ich ganz spannend finde, ist Gold im Rhein. Ne? Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Es gibt nämlich im Rhein Gold.
Na klar, Gold braucht man immer, ne? Also wenn man Gold hat, ist man reich, dann geht's einem gut, ne? Oder zumindest besser, als wenn man verarmt ist. Also muss man immer Gold sammeln, suchen oder aus dem Rhein auswaschen. Im Rhein ist leider nicht so viel Gold drinne, dass da jemand mit reich werden kann. Aber es ist natürlich auch schon wieder so eine Mikroabenteuergeschichte, weil es macht ja auch Spaß, Gold zu waschen. Da geht's also jetzt nicht darum, große Goldmengen zu finden, weil die findet man nicht, die sind da nicht drin. Aber ich kann eigentlich immer garantieren, wenn wir Gold waschen gehen, ein bisschen Gold ist immer da. Das sind auch nur so kleine Flitterchen, Goldflitterchen. Und um dann eine anständige Menge zusammenzubekommen, das dauert eine ganze Weile. Aber wir waschen dann natürlich so wie die Trapper früher am Klondike, ne, in alten Cowboy-Filmen. Stehen wir mit der Goldwaschpfanne da, waschen Gold und finden auch welches. Und man findet ja auch noch andere Sachen am Rhein, ne? Ich mache ja immer eine Exkursion, die heißt Schätze des Rheins, also nicht nur Gold, sondern wir finden dann da auch Halbedelsteine, Achate, eiszeitliche Zähne und Knochen, versteinertes Holz, das aus Süddeutschland irgendwo kommt und 280 Millionen Jahre alt ist, eiszeitliche Zähne von Tieren, die da vor 15.000 oder 20.000 Jahren lebten, kleine versteinerte Schnecken, die kommen irgendwie aus der Gegend von Mainz, die sind relativ jung, nur 70 Millionen Jahre alt, ne?
Wahnsinn.
Also Sachen kann man finden und das ist schon, finde ich, auch abenteuerlich, ne?
Wie reagieren denn dann die Kids drauf, die dann mit an der Exkursion suchen?
Also im Allgemeinen finden die das ziemlich gut, ne? Jedes Kind hat irgendwie einen Schatzsuchertrieb, man muss es nur lassen oder es ein bisschen dabei unterstützen, aber im Allgemeinen beobachte ich, dass die Kids, wenn sie irgendwas Spannendes unternehmen können, entdecken können oder suchen können und am Ende auch noch was finden können, was man mit nach Hause nimmt und was man vorzeigen kann. Wenn da einer also einen Zahn von einem eiszeitlichen Pferd oder vielleicht ist er auch gar nicht aus der Eiszeit, wenn er hier in Köln am Rhein ist, sondern aus dem mittelalterlichen Schlachthofabfall. Die Kölner haben ja früher alles in den Rhein gekippt. Dann ist das natürlich auch schon eine tolle Sache, ein alten Pferdezahn oder einen Rinderzahn aus dem Mittelalter zu finden. Ist ja auch immerhin
also 100 Jahre alt. Also bevor ich dich jetzt mal frage, also bevor ich dich ganz konkret nach Tipps frage für Familien, würde mich jetzt nochmal interessieren, woher kommt denn deine Passion für diese Geschichten, für diese Abenteuer, für diese Suche? War das schon immer so? Warst du als Kind auch schon so unterwegs?
Ja, also wo das herkommt, weiß ich nicht. Das habe ich halt, ne? Also es gibt nichts Schlimmeres, als seine Tage auf dem Sofa zu verbringen. Das ist auch mal ganz nett, besonders wenn es draußen regnet, mit einem schönen Buch auf dem Sofa zu sitzen. Aber im Allgemeinen habe ich schon den Trieb, irgendwas zu untersuchen, zu unternehmen und zu entdecken. Und das nicht nur bei schönem Wetter, sondern auch mieses Wetter hat so seine guten Seiten. Das heißt, ich gehe auch nachts in den Wald und einfach mal so und guck mal, was da so los ist. Ich habe dann zwar irgendein Ziel, dass ich denke, ich müsste mal gucken, laufen hier Feuersalamander rum, hüpfen hier Kröten, fliegen hier Glühwürmchen oder was ist los? Und dann findet man auch nachts im Wald irgendwelche, ja, Gespinstmotten habe ich neulich im Baum gesehen. Die hingen plötzlich vor mir am Baum. Alle möglichen, Raupen seilten sich da ab. Es hat nachts eine ganz besondere Faszination,
Dracula.
weil da plötzlich sowas im Baum hängt und im Weg hängt. Oder man findet seltsame Pflanzen, ne? Oder plötzlich steht vielleicht doch mal ein Reh da und guckt mich an. Das kommt meistens dann mehr morgens im Morgengrauen vor. Also mich hält es nicht immer hier drinne und auch bei schlechtem Wetter gehe ich immer irgendwo hin.
Aber warst du als Kind auch schon so? Also war das als Kind auch, dass du gesucht hast? Und
ich habe das auch als Kind gemacht. Ja? Ich bin schon als Schüler immer mit dem Fahrrad, da habe ich in Köln-Brück gewohnt, da bin ich in den Raum Bergisch-Gladbach gefahren und habe meine Tage da verbracht mit Freunden zusammen und wir haben Fossilien gesucht. Ne? Wir haben stundenlang in den alten Steinbrüchen da nach Fossilien gesucht.
Am Baggerloch?
Auch an einem Baggerloch. Es gab eine Grube Cox, die ist heutzutage Naturschutzgebiet.
Da war ich auch. Aber
Alle waren baden und wir haben hinten in dem grauen Ton gesessen.
Ich war baden.
Und vielleicht waren wir da zusammen und ich habe dann aber da oben gesessen und nach pyritisierten Fossilien, nach Tintenfischen, die 360 Millionen Jahre alt sind, gegraben.
Toll.
Und wenn du so unterwegs bist, dann erlebst du auch ganz andere Sachen, ne? Du wühlst in der Erde nach Fossilien, nach irgendwelchen versteinerten Korallen und Muscheln und plötzlich kommt dir da, was weiß ich, was dir aus dem Erdloch entgegenkommt, ne? Eine Schlange kommt dir entgegen. Habe ich zum Beispiel neulich gehabt. Ich war in irgendeiner Tongrube und habe Gelbbauchunken fotografiert, heb einen Stein hoch, da kommt da so eine meterlange Kreuzotter auf mich zu. Sie war sehr sympathisch, ne? Hat mich mal angesprungen. Dann habe ich Makroobjektiv gegen Teleobjektiv getauscht. Aber sie war dann sehr dekorativ, hat lange da gesessen und wir haben ein bisschen ja, wie soll man sagen, kommuniziert. Ne? Ich habe schnell ein paar hundert Fotos gemacht.
Ach, schön. Mhm. Das hört sich gut an. Also du bist ja echt sehr verbunden mit der Natur, wenn du draußen unterwegs bist. Und du bekommst, irgendwie habe ich das Gefühl, auch viel mehr mit als so manch ein anderer, der so nicht links und rechts und unten und oben guckt, ne? Also du hast da schon nochmal ein ganz anderes Bewusstsein, ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, du erwartest auch immer, dass irgendwas passieren kann, dass irgendwas kommt.
Ja, man muss mit dem richtigen Blick dahin gehen, ne? Ich habe neulich eine Exkursion in Köln gemacht, eine geologische Stadtführung in Köln, und die mache ich gelegentlich, auch mit Schwerpunkt Fossiliensuche in Köln. Und danach sagen mir die Leute dann auch ganz oft, ja, wir gehen jetzt mit einem ganz anderen Blick durch die Stadt. Weil normalerweise gehst du über irgendeinen Platz da, über den Platz vor der Kirche, über den Neumarkt, Ebertplatz, wo auch immer lang, und gehst halt da lang und fertig. Und bestenfalls setze ich ins Café. Wenn du aber genau suchst, dann findest du an vielen, vielen Häusern findest du Versteinerungen, ja, millionenalte Fossilien, die sind teilweise ganz klein, nur Millimeter groß, manchmal auch durchaus 10, 20 Zentimeter groß. Da gibt's versteinerte Tintenfische, Belemniten sind auch Tintenfische, dann gibt's Korallenriffe, versteinerte Schwämme, die ein paar hundert Millionen Jahre alt sind, kleine Minischnecken auf dem Fußboden, in den Wänden. Und wenn man das einmal gesehen hat und denkt, Mensch, Meier, das hast du hier gesehen. Von dem Moment an gehst du mit einem anderen Auge durch die Stadt, weil du immer guckst, habe ich hier irgendwo Fossilien in der Mauer.
Also Augen offen halten. Mhm. Was würdest du denn jetzt unseren LeserInnen im Juli und im August empfehlen? Drei coole Tipps.
Drei coole Tipps im Juli. Man muss natürlich so ein bisschen wissen, was ist denn wann? Wo los, ne? Die Nächte sind sehr kurz, die Tage sind sehr lang, es wird jetzt spät abends dunkel. Aber eine Besonderheit, die es in dieser Zeit gibt, ist natürlich das Glühwürmchen oder die Glühwürmchen. Die kommen immer nur zu einer ganz gewissen Zeit raus, nämlich im Juni. Da gibt es den sogenannten Johannistag, das ist der 24. oder der 23. Juni, ich weiß gar nicht, muss ich nachgucken. Und deshalb heißen die Glühwürmchen auch Johanniswürmchen, weil die um diese Zeit rumfliegen. Die sitzen ja jahrelang im Boden, im feuchten Laub, die Larven, und plötzlich wollen sie sich paaren und vermehren, und dann haben die 3 Wochen, da fliegen sie leuchtend durch die Gegend. Das ist dann sehr stark wetterabhängig, es ist zeitabhängig, temperaturabhängig, und da muss man raus in den Wald und gucken. Das kann sein, da gehst du hin, keins da, oder es ist alles voll.
Und wie lange geht die Zeit dann? Ein paar Tage?
Eine Woche? Ich würde mal sagen, das kommt so drauf an. Man kann sagen 3 Wochen. Ne? So Ende Juni, Anfang Juli, das ist so die Zeit, wo die Glühwürmchen unterwegs sind und wo die leuchtend durch die Gegend fliegen. Aber auch erst abends, wenn es dunkel ist. Das heißt, Sonnenuntergang ist immer erst fast 22 Uhr wird es dunkel. Mhm. Das heißt, eigentlich sind die um 23 Uhr unterwegs. 23 Uhr nachts im Wald zu sein, ist auch nicht jedermanns Sache.
Ja, aber wenn man, gut, ich wollte gerade sagen, wenn man sich zu ein paar Menschen zusammentut, aber dann muss man halt auch echt leise sein, vermutlich, ne?
Man darf sich ruhig unterhalten. Glühwürmchen, die sind nicht, die erschrecken sich nicht, wenn man spricht oder pfeift, oder man kann sogar ein bisschen singen. Man muss sie vielleicht nicht fürchterlich anbrüllen, dann bekommen sie das auch mit. Aber es ist nicht wie bei einem Fuchs, der wegläuft, wenn er ein Geräusch hört. Die fliegen da immer lustig und munter durch die Gegend, und man kann sich ganz still dann hinsetzen auf irgendeinem Baum, oder man kann sich auch einen Klapphocker mitbringen und sitzt dann halt eine Stunde rum und guckt sich die Glühwürmchen an.
Und du gehst dafür wohin?
Oh, da gibt's viele Stellen im Wald, im Kottenforst, im Königsforst, hier im Kölner Grüngürtel, in der Wille, also in den Willeseen, da bei Hürth und Brühl, überall. Man kann das auch nicht so genau sagen, weil es hängt vom Wetter ab, von der Temperatur, und das ändert sich jeden Tag. Das heißt, die können morgen da sein und übermorgen nicht. Ist also.
Und du machst dich in der Zeit immer auf Glühwürmchensuche?
Ja.
Okay. Okay, Tipp Nummer 1. Hast du auch Tipp Nummer 2 für uns?
Tipp Nummer 2. Was würde ich machen? Wenn ich ein bisschen weiter weg will, dann würde ich mal Höhlenforscher werden. Ne? Es gibt ja gerade in der Eifel allerhand Höhlen, die auch ziemlich ungefährlich sind. Ne? Wir wollen jetzt hier keine Tipps geben, wo man in Lebensgefahr berät. Also,
das wäre schön.
Ja, ne, so 1000 Meter in irgendeine Alpenhöhle runter, wo du dann
Vielleicht ein bisschen einfacher.
Es gibt durchaus spannende kleine Höhlen, zum Beispiel die Birresborner Eishöhlen. Ne? Bei Birresborn, das liegt bei Daun. Da kann man ganz offiziell reingehen. Ne? Im Winter werden die sogar verschlossen, weil es dann da so ein Quartier ist für die Fledermäuse, die da überwintern. Dann wird ein Gitter vorgemacht. Aber im Sommer kann man da reingehen. Und das ist schon relativ groß und verdammt dunkel da drin. Ne? Dann gibt es auch noch so Mühlsteinhöhlen bei Geroldstein. Kann man auch reingehen. Man braucht da schon eine gewisse Ausrüstung, also zumindest eine gute Lampe. Ne? Und man weiß ja nicht, wo geht's jetzt eigentlich hin. Ne? Das geht mal rechts, mal links, mal geradeaus. Du weißt nicht, wo du landest.
Aber da kann ich tatsächlich also meine Kinder einpacken, hinfahren und allein und komm, schaff's auch wieder alleine raus.
Das ist vollkommen ungefährlich.
Okay.
Ein Helm ist manchmal nicht schlecht, ne? Weil es gibt auch flache Partien, wo man dann so ein bisschen rumkriechen muss. Da muss man nicht unbedingt hingehen. Tut man aber meistens doch, weil es spannend ist und man haut sich schnell den Kopf oben an.
Mm.
Fahrradhelm reicht da, ne? Den sollte man schon anziehen.
Ach, ja, mit Fahrradhelm ausgerüstet und Lampe.
Und eine Lampe natürlich. Mm. Und wenn man schon in Höhlen geht, diese Höhlen sind jetzt nicht gefährlich, aber man sollte immer eine zweite Lampe dabei haben. In jedem Fall, weil die eine kann ja mal runterfallen, dann ist sie kaputt und dann stehst du da drin, ne? Und dann findest du nicht mehr raus, auch wenn es nur so eine kleine Höhle in der Eifel ist, weil dann musst du warten, bis der Nächste kommt, ne?
Also hoffentlich kommt der Nächste dann.
Ja, wenn er erst später kommt, dann hast du hoffentlich genug Butterbrote mit.
Also ich glaube, ich bin eher so der Glühwürmchen-Such-Fan.
Glühwürmchen ist auf jeden Fall entspannter und
Erzähl.
Ja.
Aber ich meine, ja.
Aber so Höhlen und alte Stollen haben schon ihren Reiz.
Hört sich spannend an, ja.
Das ist sehr abenteuerlich. Mhm. Schließlich gucken wir ja auch jede Menge Abenteuerfilme.
Ja.
Ne? Captain Jack Sparrow, der verschwand auch in irgendwelchen Höhlen. In Winnetou, der Schatz im Silbersee, der Schatz war auch in einer Höhle.
Mhm.
Also alles, was spannend ist, ist in irgendwelchen Höhlen. Und da fängt man halt mit so kleinen mal an.
Ja, das hört sich gut an. Mhm. Ja, könnte ein gutes Sommerferienprojekt sein.
Da kann man eine tolle Tagestour machen und wenn man wieder draußen ist, ist es auch klasse und dann wird gepicknickt.
Mhm. Toll, also jetzt fehlt uns noch Tipp Nummer 3.
Ja, vielleicht noch ein Tipp, der nicht unterirdisch und nachts ist, sondern so bei schönem Wetter tagsüber für jedermann, außer wenn gerade Hochwasser ist. Da fällt mir zum Beispiel ein, was immer spannend ist, und schön ist es, an den Rhein zu gehen. Ne, der Kölner geht ja immer an den Rhein oder geht sehr gerne an den Rhein. Und die meisten gehen nach Rodenkirchen, herrliche Sandstrände, aber super überfüllt. Ne?
Kölsche Riviera. Ne?
Kölsche Riviera, da sind sie alle und das ist dann schon ganz schön voll. Und man sollte sich, wenn man jetzt Lust hat, einen schönen Tag am Rhein zu verbringen, ein bisschen nach Norden wenden, zum Beispiel nach Köln-Niehl. In Köln-Niehl am Mohlenkopf, da gibt es wunderbare Strände, wo nur sehr wenig Leute sind und der Rhein sehr, sehr schön fließt. Der ist auch ziemlich flach. Da können Kinder, also man muss immer aufpassen natürlich, ne? Aber der Rhein ist sehr flach, auch gut am Wasser spielen, nicht schwimmen gehen. Schwimmen im Rhein ist lebensgefährlich. Aber so am Ufer spielen kann man da sehr gut. Und da kann man halt, wie gesagt, auch die besagten Schätze sammeln, ne? Da liegen halt diese ganzen Rheinkiesel rum. Da sind Halbedelsteine, versteinerte Knochen von eiszeitlichen Tieren und so weiter und so weiter. Das kann man da auch alles finden. Man kann wunderbar picknicken. Also es ist eine gute Ausflugsgegend. So, wenn man den ganzen Tag Zeit hat, ne? Man packt alles aufs Fahrrad, Picknicktasche, Decke und macht sich einen schönen Tag am Rhein. Und man kann auch verschiedene Leute mitnehmen, ne? Die einen wollen dringend irgendwelche Muscheln sammeln oder Krebse laufen da oder laufen nicht mehr rum. Die Möwen haben die gefangen. Im Rhein leben sehr viele Krabben. Die kann man da in großer Zahl oft finden.
Aber sag mal, das geht auch nur, wenn der Rhein jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen zurückgeht, zurückfließt, ne? Also im Juli, August sollte es so sein, aber im Moment wäre das, glaube ich, gar nicht möglich, ne?
Also im Moment ist ganz schwierig. Vor 3 Tagen war der Rhein noch ganz voll. Der sinkt im Moment sehr stark, der Pegel, aber man muss das halt im Auge behalten. Normalerweise ist Juli, August, Juni eigentlich auch schon, wir haben jetzt Juni, ist der Rhein sehr, sehr leer. Da wird ja manchmal schon die Schifffahrt eingeschränkt und es gibt Gedanken, die Schifffahrt einstellen zu müssen. Im Moment ist der wieder ziemlich voll. Und wenn das so weitergeht mit dem Regen, ja, weiß man nicht. Ne? Auch sind die Rheinwiesen, die sind sehr, sehr matschig im Moment. Auf den Wiesen stand ja vor 3 Tagen noch das Wasser einen Meter hoch. Also das ist richtig schlammig und matschig. Da muss man erstmal durchwarten, bis man an die schönen Sandbänke kommt. Aber dann ist es da richtig schön. Hm. Und ich denke mal, in 4 Wochen, irgendwann muss es ja mal Sommer werden, dann ist das da trocken und herrlich.
Aber merkst du eigentlich bei deinen ganzen Exkursionen, ich meine, du bist ja nun wirklich jemand, der ganz viel in, also draußen ist, merkst du da auch so ein bisschen Klimaveränderung eigentlich die letzten Jahre? Siehst du das?
Ja, Klimaveränderung merkt man ganz toll. Die Biologen bestätigen das auch immer. Dieses Jahr waren zum Beispiel die Amphibienwanderungen, also Kröten, Molche, Salamander, die waren alle 3 bis 4 Wochen früher unterwegs als in den Jahren zuvor, weil es einfach dieses Jahr sehr warm war. Man merkt es auch sonst, zum Beispiel habe ich vorhin gesagt, es gibt Bienenfresser in Frechen, Uferschwalben, die da brüten, die kommen alle aus Afrika wieder. Die sind auch früher da gewesen dieses Jahr und am Niederrhein fahre ich öfters hin zum Störche beobachten. Da brüten mittlerweile sehr, sehr viele Störche. Die kommen auch früher wieder aus Afrika oder aus Nordspanien und manchmal fliegen sie auch gar nicht mehr weg. Die bleiben einfach da, weil es hier gar nicht mehr kalt wird, so wie früher mit viel Eis und Kälte. Das haben wir ja gar nicht mehr so richtig, ne? Mhm. Wahrscheinlich können sich viele Kölner Kinder können sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn die Stadt mal richtig zugeschneit ist. Also nicht diese paar Schneeflocken, die fallen und dann bricht hier der Verkehr zusammen. Mhm. Ich erinnere mich noch dran, dass früher, da lagen schon mal 30 Zentimeter Schnee in Köln und das auch 2 Wochen lang. Ist schon eine Weile her, ne?
Mhm. Aber apropos Bienenfresser, die willst du dir heute noch angucken, richtig?
Wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, sehe ich blauen Himmel und Sonne, ja.
Das heißt, du packst dir gleich deinen Rucksack, deine Kamera und dann fährst du nach?
Ich fahre nach Frechen.
Nach Frechen.
Da gibt es eine Kolonie, die ist allerdings in einem Tagebau, wo man nicht rein darf. Also man kann die so nicht beobachten. Ich habe eine Genehmigung, weil ich für die Firma fotografiere.
Ah.
Und dann können die dort vollkommen ungestört in so einem Tagebau brüten. Der Bereich ist auch abgesperrt vor der Firma. Da wird nicht gebaggert und nicht gegraben, dass diese Vögel da in aller Ruhe brüten können. Und es gibt auch eine Uferschwalbenkolonie. Die brüten, die kommen aus Afrika und fliegen genau an diese Stelle. Und dann hören die Schaufelradbagger auf zu baggern. Dann graben die anderswo weiter. Und dieser Bereich wird, solange die Vögel dort brüten, abgesperrt, extra für die Vögel.
Das heißt, dann schaue ich nachher mal in deinen WhatsApp-Status, ob ich da Bilder entdecke. Ihr alle könnt auf Svens Webseite gucken, wenn ihr Infos haben wollt zu den Expeditionen und Angeboten und auch deine Bücher, ne? Genau, jetzt bleibt mir eigentlich nur, mich von dir zu verabschieden und mich wirklich zu bedanken, also nicht nur für das Gespräch, für den Podcast hier, sondern auch dafür, dass du mich immer wieder inspirierst, mir meine Kinder zu schnappen und einfach rauszugehen und mit einem offenen Blick und zu gucken, was finden wir eigentlich, und mich immer wieder motivierst, so hey, mach's einfach, hängt nicht auf der Couch ab, sondern geht raus und guckt euch Flora, Fauna, Tiere, alles an und macht euch eine schöne Zeit draußen.
Ja, man muss einfach mal, wie heißt es immer, die Homezone oder die Bequemlichkeitszone verlassen und auch ohne Ziel irgendwo hingehen. Ne? Ich suche mir einfach eine Gegend, die relativ schön ist, und fahre dahin und streife einfach was durch die Gegend. Und irgendwas zu entdecken, wenn man ein bisschen so wissbegierig ist, das gibt's immer. Das können kleine Ameisen sein. Neulich habe ich einen wahnsinnig tollen Ameisenhaufen gefunden, den habe ich 2 Stunden lang beobachtet. Ne? Die hatten so eine Bank eingepackt, also so eine Sitzbank war in den Ameisenhaufen geraten. Das ist schon spannend, die dann zu beobachten, wie die das da alles hin und her sortieren und so viele Kleinigkeiten machen. Ne? Man muss einfach irgendwo in die Landschaft gehen und sich einfach mal überraschen lassen, was da alles passiert. Ist auch nicht schlecht, seinen Fotoapparat mitzunehmen, ne? Kostet ja heute nicht so viel Geld mit Digitalkameras. Ich kann ja einfach mal 1000 Fotos machen. Aber dadurch, durch das Fotografieren, wenn man Fotomotive sucht, dann findet man viel mehr so kleine Sachen, kleine Pilze, die irgendwo wachsen, kleine Käfer, die irgendwo rumkrabbeln in irgendwelchen alten Baumstämmen, Schnecken. Es ist total toll, Schnecken zu fotografieren. Die sind sowas von faszinierend. Und sie sind auch nicht so schnell weg.
Das stimmt. Das stimmt. Also das ist doch ein schönes Abschlusswort und ein schöner Abschlussaufruf eigentlich. Sven, vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche dir heute ganz viel Spaß und gute Beobachtungen mit den
Bienenfresser.
Bienenfressern.
Ich werde die tollsten Fotos dann nächste Woche auf meine Homepage packen und so eine ganze Geschichte machen. Kann man dann gucken bei Expedition Rheinland.de.
Dann haben alle, genau. Könnt ihr selber
gucken. Können alle sehen, was denn da so los ist.
Super. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Okay, bis dann. Tschüss.